habe heute ein seelsorgerliches Thema vielleicht schon fast. Halleluja, Glory. Genau. Oh. Und wir würden uns echt gerne auch mehr Publikumsreaktionen wünschen und so. Und also gerade so dieses, das ist total wichtig. Und das baut mich beim Predigen unglaublich auf. Und ich wünsche mir einfach, dass das so ist wie bei so einem Synthesizer, dass hier einfach immer so ein Klangteppich im Raum ist. Die ganze Zeit, Und vielleicht hin und wieder mal ein Glory da herauswabert. Genau, und Halleluja. Und das ist ganz wichtig, das muss irgendwo im Rachenbereich kommen. Also lasst euch nicht mit einem Halleluja entwischen, sondern es ist Halleluja. Und Blessing und Glory und oh. Halleluja. Oh, super. Woo! Das ist gut. Irgendjemand hatte jetzt die Idee, wir könnten vielleicht auch mal so Schilder machen, die wir dann hochhalten können. Und das würde ich auch sehr gerne machen. Genau, und ich weiß nicht, was wir drauf machen. Irgendwie vielleicht so Standing Ovations, und dann könnt ihr alle aufspringen und klatschen und so. Und ansonsten halt so Preach It und Amen. Und also es muss irgendwie alles mehr so gospelmäßig ablaufen. Ist so das den Eindruck, den wir haben, dass wir uns einfach, ja, Schwärzer gewissermaßen verhalten und so, dass es eher abgeht. Genau, wir brauchen eine Orgel. Und zwar am besten eine Hammond-Orgel. Also, falls noch irgendjemand eine Hammond-Orgel, am besten noch eine verstimmte zu Hause hat, bitte, bitte mitbringen. Ja, super, Orgelrohre sind auch ganz toll. Alles, womit man krachen machen kann. Und vielleicht, falls noch jemand irgendwie eine silberne Sonnenbrille für mich hat, irgendwie, das wäre auch ganz toll. Und dann werde ich mir noch so Elvis-Koteletten wachsen lassen. Und ich glaube, dann wird die Salbung wirklich fließen. Aber die Wahrheit ist, also ich wollte wirklich eigentlich über ein sehr ernstes Thema predigen. Und ich glaube, ich habe jetzt schon fast meine Karten schon wieder verspielt. Weil es soll nämlich eigentlich um Streit gehen und um Konflikte und wie man sich da drin verhalten kann. Und ich hatte mich da schon selber ein bisschen drüber gewundert, weil ich eigentlich auch so dachte, dass das gar nicht so eine aktuelle Situation ist. Also wenn ich jetzt über unsere Gemeinde nachdenke und bete, habe ich das Gefühl, dass hier alles total zerstritten ist. Aber vielleicht ist das ja auch gerade die Chance dann, weil wenn Leute jetzt richtig im Streit sind, dann da noch etwas reinzupredigen und eine geistliche Grundlage da reinzutun, das klappt ja auch meistens überhaupt nicht. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, irgendwie solche Themen anzuschneiden, wenn man gerade eine ruhige Phase hat, wenn irgendwie nicht viel Konflikt da ist. Und wenn dann wieder irgendwie Streit kommt und Konflikte da sind, dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, sich daran zu erinnern, oder man ist vielleicht schon geprägt davon und die Sache läuft viel besser ab. Glory. Und so stelle ich mir das vor. Und vielleicht ist es ja auch so, ich meine, es ist ja ganz normal eigentlich, dass man sich streitet und wenn man in Beziehungen zusammenlebt und wenn man vielleicht verheiratet ist oder Freundschaften hat oder im Hauskreis ist, ist es ja eigentlich auch relativ normal, dass man sich irgendwie streitet und dass Konflikte da sind. Und ich habe jedenfalls drei Punkte, die mir wichtig geworden sind heute so im Laufe des Tages und wo ich so den Eindruck hatte, Gott sagt, predige da doch einfach mal drüber. Und der Predigtext wird euch vielleicht etwas wundern oder jedenfalls einige von euch. Der kommt nämlich aus dem Epheserbrief, Epheser 6, die Verse 11 bis 17. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Bereichen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behaltet. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ich bin da schon ein paar Mal irgendwie drum gebeten worden, irgendwie predige doch mal darüber, und ich habe das nie gemacht, weil mir da immer gar nichts zu eingefallen ist und immer gedacht, so, ja, muss man wirklich mal machen, und heute kam das echt so ganz spontan. Ist gar nicht mehr, irgendwie habe ich Bibel aufgeschlagen und war im Epheserbrief und auf einmal war da irgendwie sehr viel Reden Gottes drüber und es ist mir klar geworden, so also ein paar Sachen halt, und ich dachte, gut, predige halt einfach mal darüber. Und es ist so, dass das eigentlich so eine der ersten Sachen gewesen ist, die ich gelernt habe, irgendwie als Christ, diese Waffenrüstung Gottes. Und man hat mir das gesagt, dass es nicht nur etwas ist, was da in der Bibel steht, sondern dass es auch irgendwie etwas ganz Praktisches ist, dass wir als Christen diese Waffenrüstung im Gebet anziehen können, ganz praktisch. Und ich habe das echt die letzten 12 Jahre gemacht, eigentlich so fast bis auf den heutigen Tag. Mittlerweile ist das ein bisschen unregelmäßiger geworden. Früher habe ich es wirklich jeden Morgen gemacht, immer nach dem Aufstehen, beim Kaffeekochen, die Waffenrüstung im Gebet angezogen. Und jeden Morgen eigentlich das Gleiche. Um meine Lenden lege ich den Gürtel der Wahrheit und darüber schnalle ich den Harnisch der Gerechtigkeit fest. Und das war damals so, dass die römischen Legionäre erst den Gürtel umgetan haben und dann an dem Gürtel diesen Brustpanzer festgeschnallt haben, sodass der auch nicht verrutschen konnte. Und dann meine Füße, die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, und ich nehme den Schild des Glaubens und ich setze den Helm des Heils auf meinen Kopf. Ich nehme das Schwert des Geistes und hatte dann immer noch irgendwie 2 weitere Ausrüstungsgegenstände, die aus dem Alten Testament kommen, nämlich den Mantel des Eifers für Gottes Weg und das Kleiden in Demut. Und das habe ich jeden Morgen gemacht. Und ich glaube, dass ich damit eigentlich auch ziemlich gute Erfahrungen gemacht habe. Also es ist jetzt gar nicht, dass ich sage, das ist total blöd und mir ist das klar geworden, dass das völliger Quatsch ist. Sondern ich hatte irgendwie auch relativ am Anfang mal eine Zeit, wo ich sehr schlechte Erfahrungen mit dem übernatürlichen Bereich gemacht habe, sag ich mal. Wo also auch vieles irgendwie an Dämonischem war in meinem Leben. Und da habe ich das zum ersten Mal gehört, irgendwie, dass es gut ist, das anzuziehen. Und es hat erst überhaupt nicht geklappt. Also es war unheimlich schwer dann irgendwie, wenn Angriffe da sind und wenn ich richtig Angst hatte, da irgendwie zu beten oder was Geistliches zu machen. Aber als dann irgendwie der Geist größer geworden ist in mir und ich stärker geworden bin und es dann auch klappte, diese Waffenrüstung anzulegen, war es wirklich weg. Und das war dann eigentlich, habe ich mir das immer so vorgestellt, so halt, wenn du auf so einem Mittelaltermarkt bist und dann sind diese ganzen Leute da mit ihren Schwertern und machen da irgendwelche komischen Schwertkämpfe. Also so dieses Bild halt vor Augen. Und da würdest du ja auch nicht nackt reingehen in so einen Kampf irgendwie, sondern es ist ja dann auch empfehlenswert, wenn man da auch was auf dem Kopf hat und auch selber irgendwie so ein Schwert mit hat und so. Und es ist ja einfach so, dass das Leben von Christen auch, dass es auch eine Dimension von Kampf hat und dass da auch der Teufel ist und dass er uns auch fertig machen will und dass das auch alles überhaupt nicht harmlos ist. Die Bibel redet viel darüber, gerade im Neuen Testament, und es heißt, dass der Teufel umherzieht wie ein brüllender Löwe und guckt, wen er verschlingen kann und dass wir dem widerstehen sollen. Und das ist eigentlich eine sehr geile Sache, dass Gott uns diese Möglichkeiten gegeben hat, uns auch zu verteidigen und festzustehen. Und jetzt heute ist mir zum ersten Mal aufgefallen, eigentlich dieser 12. Vers, wo es heißt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das habe ich zwar immer gewusst, dass das in der Bibel steht, aber mir war das eigentlich immer ganz unklar, dass das in der Waffenrüstung steht. Ganz komisch, obwohl ich diese Stellen ja unheimlich oft schon gelesen habe. Habe ich das gar nicht so in Zusammenhang gebracht. Und es scheint einfach so zu sein, als ob Paulus über diese Waffenrüstung nicht einfach ganz allgemein redet, sondern in einer ganz speziellen Situation, die irgendetwas mit ganz normalen menschlichen Auseinandersetzungen und menschlichem Streit zu tun hat. Und wir wissen nicht, was es gewesen ist in Ephesus, das steht nicht klar drin im Epheserbrief, aber offensichtlich muss da irgendein Streit gewesen sein und das muss so krass gewesen sein, dass Paulus seinen Brief schreibt und ihn sagt, hört mal Leute, denkt da dran, der Kampf, den wir kämpfen, das ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es geht um das, was dahinter steht und es geht eigentlich nicht an, dass wir gegen Menschen kämpfen und dass wir uns untereinander fertig machen oder so, sondern wir kämpfen gegen das, was dahinter ist, wir kämpfen gegen die Sünde an, wir kämpfen gegen geistliche Mächte, die da sind. Wir kämpfen gegen den Hass, den eine Person hat oder gegen die Sünde, die eine Person hat und gegen den Zorn, die da ist. Aber wir kämpfen auf keinen Fall gegen die Person. Und das ist das Erste, was ich uns gerne irgendwie mitgeben möchte, dass das immer noch so ist, dass wir als Menschen und auch als Christen, also als wiedergeborene Menschen, dass wir trotzdem einfach eine Tendenz haben, gegen andere Menschen zu kämpfen. Und jeder, der mal in einem richtigen Streit gewesen ist, der kennt das. Und das ist manchmal echt total bekloppt eigentlich. So am Anfang, irgendwie, als wir verheiratet waren, ist mir das irgendwie ein paar Mal aufgefallen, dass man irgendwie in so einen Streit reinkommen kann und an einen Punkt kommen kann, wo das ist, als ob man so eine unsichtbare Linie überschritten hat. Und bis dahin ist eigentlich noch alles so halbwegs vernünftig und man weiß ja, eigentlich haben wir uns lieb und eigentlich ist alles noch völlig in Ordnung. Und dann kommt irgendwann so das eine Wort zu viel oder so. Und es ist, als ob man einen Schalter umlegt und auf einmal ist so eine Wut da, dass man sich auch eigentlich schon denkt, okay, ich will jetzt auch verletzen, ich will gar nicht irgendwo, dass jetzt noch eine nette Lösung ist, sondern jetzt geht's echt richtig los. Jetzt bin ich so verletzt hier, jetzt habe ich so einen drüber gekriegt und jetzt werde ich mich echt rächen, jetzt werde ich echt zurückschlagen und mir fallen auch noch ein paar Wundepunkte bei dir ein und jetzt mache ich dich richtig fertig. Und vielleicht ist das bei euch auch nicht so schlimm. Also ich hatte früher echt voll Probleme mit Aggressionen und so. Das hat zum Glück der Herr mittlerweile einigermaßen in den Griff gekriegt und ich habe lange schon keinen richtigen Wutanfall mehr gehabt. Aber früher so war das echt ganz anders. Also ich habe irgendwann mal ein Bücherregal umgeschmissen und irgendwie Mäuse kaputt gemacht und Lampen kaputt gehauen und so. Also Computermäuse natürlich. Also... Das ist richtig geil. Wenn ich so richtig sauer bin, gehe ich in die Tierhandlung und kaufe mir 3 weiße Mäuse. Und dann gehe ich in meinen Keller und dann sage ich, okay, guck mal, wie weit du kommst. Ja! Yeah! Nein, natürlich überhaupt nicht. Aber es ist doch einfach irgendwie dieses, man wird so sauer oft in so einer Situation, dass es überhaupt nicht mehr darum geht, irgendwas zu klären, sondern man will einfach bloß nur verletzen und man will echt irgendwo ja richtig Krieg jetzt haben. Und jetzt habe ich neulich mal irgendwie eine Folge meiner neuen Lieblingsfernsehsendung geguckt und da war Akte X natürlich, wir haben ja jetzt fast alle Seasons mittlerweile. Hey, und da war diese total traurige Szene, wo der böse Alex Krycek den Vater von Mulder erschießt, also den Vater der Hauptperson. Und das ist schon alles irgendwie ganz traurig und nachher stellt er ihn und haut ihn natürlich erstmal richtig auf die Fresse und haut ihn dann irgendwie auf das Auto raus und zieht so seine Pistole und zielt auf ihn und man merkt das irgendwie, da ist so ein Schalter wie umgelegt bei ihm und es geht überhaupt nicht mehr darum, den irgendwie vor Gericht zu bringen und es geht gar nicht mehr darum, irgendwie die Wahrheit aus dem rauszuprügeln, sondern jetzt ist auf einmal nur noch Rache, Rache, Rache und ich will den Kerl fertig machen. Und die Sache war da eigentlich genauso, wie es in der Situation hier im Epheserbrief beschrieben ist, dass er eigentlich auch bloß ein Handlanger war, denn hinter ihm steht das Syndikat, die Leute, die schon seit 1948 mit den Aliens verhandeln und Alien-Mensch-Hybriden schaffen und so. Und die haben ihn eigentlich beauftragt. Er war eigentlich gar nicht, irgendwie war nicht, dass er den Hass auf ihn hatte, sondern er war einfach ein Killer, er war einfach angeheuert dafür. Und genau das ist eigentlich so das Bild, das Paulus da im Epheserbrief rüberbringt. Es ist gar nicht so, dass der Streit das Wichtigste ist, sondern es steht einfach etwas dahinter auch. Und wie der Teufel versucht, uns auseinanderzubringen. Der Teufel versucht, irgendwas kaputt zu machen in der Beziehung. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Und wir kämpfen nicht gegen die Person und wollen das auf keinen Fall machen, sondern wir wollen gegen das kämpfen, was dahinter steht. Und was die Menschen angeht, ist ja eigentlich das Neue Testament super klar. Und Jesus sagt das an einigen Stellen und er sagt, hey, unsere Freunde, da ist es sowieso klar, dass wir die lieben. Das sind ja die Leute, die wir gut finden, mit denen wir gerne Zeit verbringen und die lieben wir sowieso. Aber er geht sogar weiter und sagt, lasst uns auch den Nächsten lieben. Und der Nächste kann jemand sein, den man noch nie gesehen hat, den man überhaupt nicht kennt, der sich gerade in einer Notlage befindet und Gott schickt uns da vorbei. Und Jesus sagt, liebt den auch. Und er geht sogar noch weiter und sagt, hey, nicht nur den Nächsten, sondern liebt auch eure Feinde und segnet die, die euch fluchen und tut Gutes denen, die euch hassen. Also im Grunde genommen, dass es darum geht, dass wir jedem Menschen positiv gegenüberstehen wollen, dass es immer irgendwie darum geht, den Menschen Gottes Liebe rüberzubringen und dass so eine Geisteshaltung von, du bist mein Feind und ich mach dich fertig jetzt in dieser Streitsituation, dass das eigentlich überhaupt nicht geht, dass es nicht das sein kann, wie man einander begegnen soll. Und ich glaube, wenn man das irgendwie schon mal im Hinterkopf hat, dass es nicht darum geht, irgendwie jemanden fertig zu machen, dass nicht irgendwie das Gegenüber mein Feind ist, auch wenn das sich vielleicht total assig mir gegenüber verhält, dann ist eigentlich schon mal irgendwie so die halbe Miete gewonnen. Wenn das schon nicht mehr dahin geht, irgendwie, dass dieser Schalter irgendwann umgelegt wird und dass aus Freunden wirklich Feinde werden oder dass Feindschaften immer tiefer werden, dann ist echt schon mal sehr, sehr viel gewonnen auf dem Weg, in einem Streit Jesusmäßiger zu bleiben. Und dann geht Paulus weiter und schreibt im 13. Vers, Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnt. Und das Widerstehen, das war für mich früher immer ganz, ganz klar. Das heißt eigentlich Recht behalten. Denn es ist ja klar, irgendwie ist es ein Konflikt, irgendwie eine Streitsituation, egal mit wem, da kann es bloß darum gehen, Recht zu behalten. Dafür ist ein Streit ja schließlich da, dass nachher der andere seinen Fehler einsieht und sich entschuldigt und Wiedergutmachung leistet und sich nochmal entschuldigt und je nachdem, wie oft man das halt machen will, aber auf jeden Fall natürlich immer irgendwie ein Streit muss so ausgehen, dass nachher ich Recht behalte. Und was mir so aufgefallen ist, ist, dass natürlich ein Denken ist, dass man auch immer irgendwie mitkriegt, dass einfach so das ganz normale Denken der Welt ist, dass es schon so ist, wenn man Spiele spielt, denn man spielt immer um zu gewinnen, darum geht es eigentlich. Und es geht gar nicht darum, um den Fun-Faktor irgendwie, sondern man muss gewinnen, man muss echt besser werden, man muss sich durchsetzen und man muss immer Recht haben. Aber dass es eigentlich überhaupt nicht diese Geisteshaltung des Neuen Testamentes ist. Und dass es überhaupt nicht das ist, wie was Gott sich für uns als Christen vorstellt, das ist mir eigentlich erst ziemlich spät klar geworden. Nämlich, dass eigentlich doch das, was Gott von uns will, oder das irgendwie das ist, was Gott für uns getan hat, das Wichtigste vielleicht überhaupt, dass Jesus vor 2000 Jahren alle Schuld auf sich genommen hat und dass letzten Endes die Schuldfrage gerade für uns in der Gemeinde vollkommen geklärt ist. Und dass es in Streitsituationen gar nicht mehr irgendwie darum geht, ja, du hast aber angefangen, nein, du hast angefangen, nein, du hast angefangen, nee, du und ich immer einmal mehr als du und irgendwie man kommt auf keinen grünen Zweig und dass es überhaupt nicht irgendwie der Kern der Sache ist, weil es nicht mehr um Schuld geht. Denn die Schuld hat Jesus auf sich genommen, das ist echt ein für alle Male vorbei und das gilt für uns nicht mehr. Und ich glaube auch, dass es in diesem Vers überhaupt nicht darum geht, Recht zu behalten, denn auch das ist eigentlich was, was du nirgendwo im Neuen Testament findest, dass irgendwo einer von den Briefeschreibern oder Jesus selber vielleicht gesagt hätte, hey, ihr müsst immer Recht behalten, sondern irgendwie eigentlich ist es genau das Gegenteil. Paulus schreibt im 1. Korinther 6, da sind irgendwie Christen in Korinth in einem Rechtsstreit gewesen und er schreibt ihnen, hört mal Leute, das ist total peinlich, was ihr da macht, ey, das geht echt gar nicht. Und es ist das totale Armutszeugnis, dass ihr euch nicht mehr irgendwie untereinander einigen könnt, dass es bei euch nicht mehr möglich ist, da nochmal drüber zu reden und zu beten und das zu klären, sondern dass ihr tatsächlich vor Gericht gehen müsst. Deswegen, das geht eigentlich überhaupt nicht. Und warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun, 1. Korinther 6, Vers 7, als dass ihr so etwas macht und dass ihr euch in solche Rechtsstreite verwickeln lasst? Und das heißt natürlich nicht, irgendwie, dass es jetzt immer total schlecht ist, irgendwas mal gerichtlich zu machen. Und ganz klar, wenn mir einer mein Auto klaut, irgendwie, dann würde ich den auch anzeigen. Oder wenn einer in meine Wohnung einbricht, natürlich hole ich die Bullen, das ist ganz klar. Aber das heißt eigentlich, dass die Haltung, mit der wir als Christen in Streitigkeiten reingehen, nicht sein kann, ich kämpfe so lange, bis ich Recht habe. Und zur Not gehe ich noch in eine Talkshow und verhandle das mit ganz Deutschland. Sondern ich will Jesusmäßig bleiben. Und Paulus redet davon, dass so eine Streitsituation, das ist ja der 11. Vers, dass es Kunstgriffe des Teufels sind und dass wir diesen Kunstgriffen des Teufels widerstehen wollen. Und dem Teufel ist es ganz egal, wer Recht hat, denn mit dem Teufel geht es um unsere Jesusmäßigkeit. Und das, was eigentlich da passiert, wenn es irgendwo richtig hart auf hart kommt und wir angegriffen werden und es richtig Ärger gibt, ist doch eigentlich, dass wir eine wunderbare Situation haben oder eine wunderbare Möglichkeit haben, alle Heiligkeit hinter uns zu lassen und alle Prinzipien, die wir jemals hatten, irgendwie über den Haufen zu werfen und richtig irgendwie mit gleicher Münze heimzuzahlen und alles eigentlich an Jesusmäßigkeit zu vergessen. Und ich glaube, das heißt es irgendwie, dass Paulus sagt, hey, dem widersteht. Ey, seid dagegen, kämpft dagegen an, verhaltet euch nicht in solchen Situationen unjesusmäßig, sondern widersteht dem Teufel und bleibt jesusmäßig in all dem, was da gerade ist, irgendwie ganz egal, was da ist. Werft nicht eure Ideale über Bord, vergesst nicht das, was im Wort Gottes steht, sondern widersteht dem Teufel da und bleibt jesusmäßig. Und ich denke, das sollte eigentlich, egal worum es geht, sollte das eigentlich unser Ziel sein, dass wir aus jeder Streitsituation, dass wir wenigstens moralisch als Sieger daraus hervorgehen und dass es nachher klar ist, hey, ich habe alles gegeben und ich bin heilig da drin geblieben, ich bin jesusmäßig geblieben, egal wie das Resultat jetzt ist irgendwie, aber ich bin nicht irgendwie vom guten Weg abgekommen, sondern habe das gemacht, was Gott mir in der Bibel zeigt. Und es ist natürlich klar, dass das auch immer irgendwie eine Frage von Verletzung ist. Und gerade wenn so ein Streit richtig heftig ist, dann wird man ja manchmal schon sehr verletzt. Und es geht irgendwie sehr leicht, dass man anfängt zurückzuschießen. Und so finde ich es eigentlich beachtenswert, dass in dieser Waffenrüstung fast bloß Verteidigungssachen genannt sind. Da ist die Rede von einem Helm, den man aufsetzt. Da geht es um Brustpanzer und um Gürtel, mit dem man das festmacht. Und natürlich ist dieser Gürtel auch wichtig, dass wir in Ehrlichkeit gehen, dass wir wirklich mit Wahrheit umgürtet sind und nicht anfangen, die Fakten zu biegen, irgendwie nach unserem, dass es vielleicht besser aussieht für uns. Aber dass auf jeden Fall Gott dabei ist, um uns zu schützen. Und Paulus sagt das ja nochmal, oder hebt es nochmal hinaus, und er sagt ganz besonders aber diesen Schild des Glaubens, mit dem es möglich ist, alle feurigen Pfeile des Teufels auszulöschen. Und dieser Schild, also beim römischen Soldaten war das so, das war ein ziemlich großes Ding, der ging so, ja, konnte man sich auf jeden Fall hinter verstecken, ich weiß nicht, wie groß der genau war. Und der war aus Holz und der war vorne mit Leder bezogen und der war irgendwie mit Eisen beschlagen, richtig schweres, stabiles Ding. Und vor einer Schlacht hat man den richtig nass gemacht, damit das Leder so richtig aufgequollen ist. Und wenn dann Brandpfeile da reingeschossen worden sind, sind die einfach wieder ausgegangen und der Schild hat nicht angefangen zu brennen. Und das ist es irgendwie, dieses Bild, was Paulus da verwendet, dass es möglich ist, im Glauben einen Schutz zu haben gegen diese ganzen feurigen Pfeile. Und jeder weiß, wie das ist. Und wie, wenn man sich mal richtig zofft, dann sind eine Menge feurige Pfeile da. Dann sind echt jede Menge Worte, die mal unter die Gürtellinie gehen und die richtig verletzen und die richtig hart sein können. Und Glaube kann etwas machen da. Glaube kann das auslöschen. Und ich glaube nicht einmal, dass so sehr irgendwie damit der Glaube an Gott gemeint ist, das natürlich auch, wie, dass wir die Zuversicht auf den Herrn nicht aufgeben, aber ich glaube fast noch mehr, wie, dass es um das Vertrauen geht in den anderen hinein. Und das ist irgendwie etwas, was mir persönlich echt sehr, sehr hilft, wie, wenn ich mich mit Menschen streite, dass ich immer irgendwo im Hinterkopf habe, dass ich darauf vertraue, dass er eigentlich immer mein Freund gewesen ist oder dass ich diesen Menschen mal geliebt habe oder dass er eigentlich ein ganz normaler Typ vielleicht ist, den ich gar nicht so besonders kenne, aber ein ganz normaler Mensch ist und dass ich darauf vertrauen kann, dass er wirklich normal ist und es kein böser Typ ist. Und es ist ja immer so, dass man irgendwie, wenn es richtig hoch hergeht, kommt sofort dieser Gedanke, das ist eigentlich ein total fieser Kerl, das ist der Antichrist in Person und das ist echt der böseste Typ, der je über Gottes Erde gegangen ist. Und ich weiß aber eigentlich, nee, das stimmt gar nicht. Das ist echt definitiv nicht wahr. Das ist ein ganz normaler Typ, der wahrscheinlich gerade genauso verletzt ist, wie ich verletzt bin und der aus dieser Verletzung heraus handelt und ich kann darauf vertrauen, dass er gar nicht böse ist. Und wenn man anfängt, irgendwie so zu denken, das ist auch so ein Stück weit, dass man eine andere Person durch Gottes Augen immer noch sehen kann, dann ist es auf einmal relativ leicht, irgendwie andere Motive zu verstehen und man weiß irgendwie, es geht nicht irgendwie da, dass er... Das geht halt nicht darum, irgendwie, dass er total böse ist, sondern irgendwie, er macht das vielleicht auch gar nicht, irgendwie, weil er mich hasst oder so, sondern einfach aus einer Verletztheit heraus. Und man kann leichter darüber reden. Und dann das Letzte. Paulus hat eine Angriffswaffe, die hat er dann immerhin doch noch. Und er sagt, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und ich glaube, dass das eine der am meisten missbrauchtesten Bibelstellen überhaupt ist. Und ich habe das so oft gehört, dass die Bibel irgendwie das Schwert Gottes ist und dass man irgendwie mit der Bibel irgendwie natürlich in der Hand, mit der Bibel in der Hand, dass man echt Menschen verletzen kann, dass man Leute total fertig machen kann. Und gerade wenn es emotional ist, ist es möglich, alles in die Bibel hineinzulesen, was man hineinlesen möchte. Und es ist überhaupt kein Problem, irgendwie, wenn man das wirklich will, dass man mit der Bibel Kreuzzüge rechtfertigt und Hexenverbrennungen und alles, was sonst irgendwie an bösen Sachen passiert, das ist überhaupt kein Problem, das reinzulesen. Aber Tatsache ist, dass es eigentlich nicht das ist, wozu die Bibel gegeben worden ist. Die Bibel ist nicht irgendwie eine Waffe gegen Menschen, sondern irgendwie die Bibel ist eigentlich etwas, was Leute aufbauen soll, was Gottes Willen zeigen soll, das Glauben aufbauen soll und überhaupt nichts, was verletzen soll. Aber es ist halt wie bei allen Dingen, irgendwie, man kann es positiv verwenden und man kann es negativ verwenden. Und ich dachte so bei der Predigtvorbereitung an einen meiner früheren Lieblingsfilme, an Brain Dead. Ich weiß nicht, ob den noch einer kennt, das ist so ein ganz früher Film von Peter Jackson, also lange bevor er den Herrn der Ringe gedreht hat. Und es ist so ein Zombie-Film. Und es ist halt irgendwann diese Szene, wo das ganze Haus voller Zombies ist und die feiern irgendwie eine Mordsparty. Und der Hauptdarsteller Lionel steht mit einem Rasenmäher in der Tür reißt den Rasenmäher an und sagt, the party is over. Und geht dann ungefähr eine Viertelstunde lang mit dem Rasenmäher durch diese Zombie-Party durch. Und überall fliegen halt so Einzelteile und Blut und es ist ein fürchterliches Gematsche. Und es ist eine Möglichkeit, in der man Rasenmäher verwenden kann. Und man hat es da gesehen, es funktioniert sehr effektiv. Und ich glaube, falls mir das jemals passieren sollte, dass ich eine Party zu Hause habe und auf einmal sind alle Zombies, werde ich mich sehr darüber ärgern, dass ich einen Elektrorasenmäher habe und hoffentlich darf ich dann eine Verlängerungsschnur und dann werde ich das vielleicht auch so machen. Aber eigentlich ist ein Rasenmäher ja nicht dazu, dass man Zombies irgendwie zerlegt, sondern dass man halt samstagmorgens, nachdem man das Auto gewaschen hat, schön rausgeht und den Rasen auf 2 Millimeter trimmt und dann wieder Friede mit den Nachbarn hat und sich in seinen Garten setzen kann. Ja, und genauso ist es mit dem Wort Gottes, dass man das Wort Gottes natürlich als eine Waffe einsetzen kann und dass man ganz unproduktiv damit streiten kann und Leute echt richtig fertig machen kann, indem man ihnen immer zeigt, wie unbiblisch und wie widerbiblisch und wie scheiße sie doch eigentlich sind nach irgendwelchen Bibelstellen. Aber darum geht es überhaupt nicht, sondern Gott will eigentlich uns mit seinem Wort aufbauen. Und tatsächlich meine ich, dass sogar gar nicht irgendwie in erster Linie die Bibel gemeint ist mit diesem Schwert des Geistes, sondern es ist vom Griechischen her so, dass es 2 Worte gibt eigentlich für das Wort Gottes. Und das eine ist Logos und das heißt so dieses Wort Gottes, das für alle Zeiten gültig ist und das ist die Bibel. Und das andere ist Rhema, das ist das gesprochene Wort Gottes in eine Situation hinein. Und natürlich redet Gott sehr oft durch die Bibel, aber das kann auch durch andere Sachen sein, durch Eindrücke oder durch irgendetwas ganz, ganz anderes. Und was hier steht, ist halt Rhema. Und das heißt eigentlich irgendwie, dass Gottes Wort in einer Situation richtig hineingesprochen Frieden schaffen kann da drin. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, wahrscheinlich irgendwie. Das ist eigentlich das Geilste überhaupt irgendwie, wenn man da eine Gruppe von Leuten hat, die sich total streiten. Und manchmal habe ich so Moderationsgespräche und das geht echt teilweise richtig hoch her da irgendwie, wenn Leute sich total zerstritten haben. Und es ist echt voll emotional und alle sind verletzt und alle sind voll zornig. Und auf einmal sagt jemand irgendeinen totalen Nebensatz und alles wird total still. Und auf einmal ist alles weg irgendwie an Emotionen und die Leute kriegen einen ganz anderen Blickwinkel und man kann sich wieder irgendwie in die Augen sehen, man kann wieder zusammen beten und es ist alles irgendwie wie runtergefahren und man kann richtig von Null anfangen. Und ich glaube, sowas ist Gottes Wort in eine Situation hineingesprochen, wo man vielleicht selber nachher überlegt, hey Moment, was habe ich denn gesagt irgendwie, war das jetzt echt prophetisch? Oder wo es vielleicht auch so ist, dass einer betet und dann wirklich einen prophetischen Eindruck hat und dann sagt, ja kann es nicht auch sein, wie dass das so ist und Gott möchte doch eigentlich, dass das ganz anders ist. Und auf einmal bricht das alles total in sich zusammen, so dieses ganze Kartenhaus aus Angst und Wut und Zorn und alles, was da ist und es geht wieder ganz normal weiter. Und das ist es irgendwie, was Gott machen will in solchen Situationen. Und das ist es, glaube ich, was es auch gut ist, wo wir dafür hoffen, wo wir dafür glauben, wo wir auch beten, irgendwie, dass Gott das machen kann. Denn es ist sicherlich etwas, wo wir nicht drüber verfügen. Und dieser Ansatz eigentlich, in Streitsituationen mit der Bibel anzukommen und dann zu sagen, ja, aber hier irgendwie in Maleachi 3, Vers 14 steht doch irgendwie, dass du total scheiße bist. Und dann führt dann doch meistens nur dazu, dass der andere dann sagt, ja, aber hier in 1. Mose 2, Vers 13 steht, dass du total scheiße bist. Und man hat nur Zoff. Und ehrlich gesagt, ich hasse solche Situationen. Ich finde, es gibt eigentlich kaum einen unwürdigeren Umgang mit Gottes Wort, als dass man sich das irgendwie gegenseitig um die Ohren haut. Und es ist gar nicht dazu da, irgendwie, dass wir anhand des Wortes Gottes jemanden fertig machen, sondern wie wenn Gott sein Rhema reinspricht und auf einmal etwas klar wird von Gott her, dann ist es das, was da gemeint ist. Und das ist irgendwie dieses Schwert des Geistes, das wir haben und das Gott durch uns verwenden kann und das dann richtig zu Resultaten führt. Okay, das war's. Und ich würde gerne irgendwie noch dafür beten, dass das passiert und dass es, wenn ihr nächstes Mal irgendwie in einer harten Konfliktsituation seid, dass es echt klar ist, irgendwie, es geht nicht irgendwie gegeneinander, sondern es geht um das, was dahinter steht. Und es geht nicht darum, Recht zu behalten, sondern dass es alles in Jesus-mäßigen Spirit abgeht. Und natürlich zuletzt irgendwie, dass Gott sein Wort sendet und die Situation entkrampft und alle wieder aufbaut. Und es möglich ist, Jesus-mäßig zusammen weiterzumachen. Und ich glaube, dass Gott mir das machen möchte und dass Gott es sich eigentlich wünscht, dass wir Einheit untereinander haben, dass wir Liebe untereinander haben und dass diese ganzen Streitigkeiten, die man oft im Leben hat, dass es eigentlich total teufelsmäßig ist und dass es nicht das ist, was Gott haben möchte und dass so Gottes Wort, Gottes Reich nicht gebaut wird. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns veränderst an dem Punkt. Gott, ich bitte dich, dass wir Menschen werden, die langsam sind zum Zorn, weil das ist nicht leicht möglich ist, uns irgendwie in Rage zu bringen. Ich bitte dich, dass wir keine Hasstypen sind, dass wir nicht irgendwo immer sofort austicken, wenn irgendwas nicht nach unserem Willen geht oder wenn irgendwo Streit ist, ja, sondern dass wir echt wissen, irgendwie, dass die Menschen, mit denen wir zusammen sind, dass du sie liebst genauso sehr wie wir, genauso wie du uns liebst, Gott. Und ich bitte dich, dass du unsere Einstellung da wirklich veränderst. Und Jesus, ganz besonders bitte ich dich jetzt für Situationen, wo echt schwierig ist, bitte ich dich, dass du dein Wort sendest und dass dein Wort wieder das ausführt, wozu du es gesendet hast und dass dein Wort wieder Frieden bringt, Herr. Jesus, du kennst selber die Situation, in denen wir stehen. Gott, du kennst unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Arbeitsstellen. Und ich bitte dich, dass du überall irgendwo redest, dass du in Situationen reinredest, dass du mit Menschen redest. Gott, dass du uns überführst, wo wir falsch sind. Gott, aber dass du einfach Frieden hineinsprichst in unsere Situationen. Ja, ich weiß, dass das übernatürlich ist, weil du handelst übernatürlich. Und ich bitte dich, dass du es machst, Herr. Dass es wirklich so ist, dass mehr Einheit kommt, dass mehr Liebe kommt. Und dass es uns gelingt, Jesus-mäßiger zu bleiben in Konflikten. Halleluja. Jesus, ich bitte dich, dass wir aufhören, wieder ein Wort wie eine Waffe zu verwenden. Jesus, ich denke an den Knecht von Malchus, dem Petrus das Ohr abgehauen hat und du hast es wieder dran gemacht. Ja. Gott, ich bitte dich, dass wir nicht so sind. Dass wir nicht andere Leute verletzen und du musst sie nachher wieder heilen, sondern dass wir einfach aufhören, sie zu verletzen. Gott, ich danke, dass dein Wort was Kostbares und Heiliges ist, was Menschen aufbauen und weiterbringen will. Und ich bitte, dass wir uns genauso irgendwie auch verhalten und genauso damit umgehen. In Jesu Namen. Amen.